You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Next Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
Jahresendausgabe, die Best-of-Ausgabe von Next Book, Please. Vielleicht Best-of auch verstanden als liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser. Diese Romane, über die wir hier kurz nochmal sprechen, die können Sie doch vielleicht gut verschenken in diesem Jahr. Bald ist ja Weihnachten. Mein Name ist Thomas André, bei mir ist Rainer Moritz. Wir stellen heute unsere zehn Top-Romane in diesem Jahr nochmal hier vor. Sie werden die allermeisten wiedererkennen, wenn Sie diesen Podcast ab und zu hören, denn wir haben die allermeisten hier besprochen. Also Top 10, lieber Herr Moritz, was steht denn bei Ihnen dieses Jahr auf Platz 10?
Ja, das ist eine Kandidatin, die ich seit vielen Jahren schätze, Daniela Krien. Das ist jetzt ihr dritter Roman bei Diogenes. Sie hat vorhin im anderen Park veröffentlicht. Und das ist wie immer die Fähigkeit von ihr, Brüche im Leben, schwere Einbrüche, Verletzungen, Verluste zu beschreiben. Das tut sie hier. Wir haben ein Paar in Leipzig, Linda und Richard, die verlieren ihre Tochter bei einem schrecklichen Autounfall, die 17-jährige Sonja. Linda kommt damit nicht zurecht und Daniela Krien beschreibt in diesem Buch gnadenlos in ihrer typischen Art, da sind keine literarischen Schnörkel drin, sondern sie hat die Fähigkeit einfach hinter die Kulisse der Figuren, wenn ich das mal so sagen darf, zu schauen, wie diese Frau versucht mit Trauer umzugehen. Sie scheint keine Zukunft zu haben, sie zieht aufs Land, ins nördliche Sachsen, ganz weit weg, um dort einfach fort zu sein, keine Kontakte zu haben. Und wie Daniela Krien das macht, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt am Schluss, der Titel deutet es an, Mein drittes Leben, durchaus einen Hoffnungsschimmer. Das heißt, der Roman endet nicht trostlos, sondern er versucht, einen kleinen Ausweg aufzuzeigen.
Ich habe über diesen Roman auch viel Gutes zu sagen. Interessant ist vielleicht ein bisschen, dass er nicht so lange auf der Bestsellerliste war, wie die anderen Romane von Daniela Krien. Liegt vielleicht auch ein bisschen ist natürlich ein... Der Verlust des eigenen Kindes ist natürlich ein ultra hartes Thema. Bei mir auf Platz 10, Elmer Leonards Das letzte Gefecht am Saber River. Da muss ich sagen, ich habe immer schon eine Schwäche gehabt für Western. Die schaut man sich ja oft eher auf dem Bildschirm an, aber man kann auch gut Western lesen. Karl May ist ewig lange her und wir haben diesen Roman hier besprochen. Da geht es um das Ende des Bürgerkriegs und um die Verwerfungen, zu denen es dort kam, dass man vielleicht nach Hause zurückkehrt und hat auf der Nebenfarm wohnen die eben auf der anderen Seite standen im Krieg. Das haben wir hier besprochen.
Und mein Platz 9 ist das völlig überraschenderweise.
Ist bei mir auf Platz 10, bei Ihnen auf Platz 9. Also ein sehr süffig geschriebener, sehr spannender Roman von Elmer Leonard. Der ist eigentlich verfilmt worden.
Der ist spät verfilmt worden. Er hat andere wie Man nannte ihn Hombre Romane geschrieben. Er ist vielleicht kurz noch ein Western, dann später ein Krimi-Autor gewesen. Viel veröffentlicht, auch in Deutschland übrigens. Viel in den 80er, 90er Jahren veröffentlicht in verschiedenen Verlagen. Und es ist ein Roman, der sagt ganz einfach, Western, die haben ein schlechtes Image, Aber dieser Roman zeigt eindeutig, Western können famose Literatur sein.
Definitiv. Bei mir auf Platz 10, bei Ihnen auf Platz 9. Mein Platz 9 wiederum ist ein Roman, den wir hier ausgelassen haben, leider. Frank Schulz, Amor gegen Goliath. Frank Schulz, großer Hamburger Heimatdichter, so nenne ich ihn immer, der aber seit einiger Zeit in Osnabrück lebt, hat hier auf 600, 700 Seiten ein grandioses Epos geschrieben, möchte es jetzt mal nennen, in Osnabrück und Hamburg angesiedelt. Da geht es um mehrere Personen, die alle so jenseits der 40 sind oder kurz diesseits der 40. Und das Großthema ist vielleicht ein bisschen der Klimaeffekt, des Klimakampf. Es gibt hier eine jüngere Frau, die sich da eben bei umtut. Und es gibt ihren schwer depressiven Ehemann, Ricky Kottenpeter, Köttenpeter heißt der, ein ehemaliger Musiker, der jetzt Jingles macht und sich aber viel im Tonstudio rumtreibt, in dem es nicht ganz so gut geht. Und es geht aber auch um einen Luftikus, um einen Womanizer, um einen Erotomanen aus Hamburg und dessen Gespielinnen möchte ich sie jetzt mal nennen. Sie sind mehr als Gespielinnen. Vielleicht sind die Männerfiguren ein bisschen... Wir bekommen ein bisschen mehr eingeräumt hier in diesem Roman, was uns bei Frank Schulz nicht wundert, aber er bringt eben auch Frauenfiguren mit rein, die spielen später dann eine Rolle. Diese ganzen Figuren hier, die treffen sich irgendwann am Ende was heißt am Ende? Der Roman setzt ein mit einer Griechenland-Szene. Auch Griechenland ist ein Ort, den wir von Frank Schulz kennen. Und dann kommt es zu erotischen Verwicklungen. Es kommt aber auch zu vielen Dialogen, es kommt zu Debatten, es wird hier ein bisschen der Diskurs abgebildet in diesem Roman der letzten, wir kennen das Corona, Klimakrise, Verschwörungsschwurbler und so weiter und so fort. Ein großer Gegenwartsroman, der meiner Meinung nach sehr viele Leserinnen und Leser verdient hat. Also eines der großen Bücher in diesem Jahr bei mir auf Platz 9 dieses Jahr, Frank Schulz, Amor gegen Goliath.
Was? Ich überspringe meine Nummer 8, auf die kommen wir nachher noch zurück. Und dann nehmen wir doch einfach meine Nummer 7, die bei Ihnen auf Platz 8 steht. Also eine große Harmonie zwischen uns beiden. Ich bin überrascht am Jahresende. Monika Zeiner, Villa Sternwald oder die Unschärfe der Jahre. Monika Zeiner hat einen Familienroman, einen Gesellschaftsroman, einen Firmenroman verfilmt. 11 Jahre nach ihrem Debüt. Das war damals ein Buch, das hieß Die Ortung der Sterne über Como, Shortlist des Deutschen Buchpreises damals. Und jetzt, nach 11 Jahren, ein ganz anders geartetes Buch. Wie gesagt, wir sind in der Nähe von Nürnberg, in der Villa Sternwald. Eine Familiendynastie steht im Mittelpunkt, die mit Schulmöbeln viel, viel Geld verdient hat. Und dann taucht zu einem 103. Geburtstag, der gefeiert werden soll, einer der Finks, so heißt diese Familie, das schwarze Schaf, Nikolaus, auf. Der war 25 Jahre nicht mehr zu Hause, weil er, ich verkürze das, die düstere Seite dieser Familiendynastie aufgedeckt hat. Und das heißt, man hat in den 30er Jahren einen jüdischen Konkurrenten, die Firma Stein, übernommen für ein Spottgeld, also ein klassischer Fall von Arisierungsgewinn. Das ist die Kernhandlung dieses Buches. Darunter viele Dialoge, viele skurrile Nebenfiguren, eine Liebesgeschichte auch, denn unser Heimkehrer Nikolas trifft seine Jugendfreundin wieder. Monika Zeiner hat mit über 600 Seiten hier einen großen Wurf, wie ich finde, gelandet. Ein Buch, in das man sich gut eingraben kann und vor allem auch viel über deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts noch einmal erfährt.
Ich gebe alle mit. Der Roman ging auch etwas unter, ist der nächste jetzt hier, was heißt untergegangen, ist er nicht ganz. Wir waren uns, glaube ich, einig, dass er beim Deutschen Buchpreis übergangen wurde. Der hätte zwingend auf die ein oder andere Liste gehört. Es ist kein neues Thema, aber es ist
wirklich... Du hast sehr gut gemacht, wie gesagt, intelligent gemacht und das ist viel wert.
Mein Platz 7 ist Ihr Platz 6. Iris Wolf Lichtung. Und ja, Iris Wolf ist, glaube ich, eine Autorin, die aus Rumänien, Deutsche, jetzt lange in Süddeutschland schon lebens. Ihre Romane spielen immer wieder dort, aus in ihrer Herkunftswelt. Hier haben wir, sie erzählt diesen Roman rückwärts. Das kennen wir, ist auch nicht ganz neu, aber es ist von ihr sehr gut gemacht. Es geht um zwei junge, erst einstmals junge Menschen, na gut, wer nicht einstmals jung, die so eine Art Verhinderung hinter der Liebesgeschichte haben und hier wird rückwärts erzählt, woher kommen die und wie sind sie geworden, wer sie sind. Es ist ein Roman, der ziemlich viel Geschichte transportiert, so kann man es glaube ich sagen, Herr Moritz.
Ja, es ist klug gemacht. Sie haben es gesagt, beginnt mit dem Wiedersehen nach 5 Jahren in Zürich. Sie ist aus Rumänien abgehauen, sie hat es nicht mehr ausgehalten, er hat das nicht geschafft. Und jetzt schreibt sie mir eine Karte, komm doch, sinngemäß, und das tut er. Und dann wird zurückgeblendet auf ihr Leben in Rumänien. Das letzte Kapitel ist logischerweise dann das Kapitel, in dem sie sich kennengelernt haben. Aber wir haben sehr viel natürlich Securitate, wir haben Ceausescu, worüber darf man sprechen? Warum verhält sich die eine Figur anders als die andere? Eingebettet in rumänische Landschaften. Und wie immer bei Iris Wolf hat das einen ganz klaren Ton. Und das Gemeine an diesem Buch ist, dass es endet und wir uns alle fragen, wird denn aus Kato und Lev noch irgendwas? Wird das eine Liebesgeschichte sein, die jetzt, nachdem sie sich in Zürich wiedergesehen haben, zündet wird? Ich befürchte, es wird keine Fortsetzung geben, aber für mich eines der wichtigen Bücher, das hier auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand.
Was ist Ihr Platz 5?
Platz 5, Italien, Frankfurter Buchmesse, da habe ich große Entdeckungen gemacht. Maria Messina, 1887 geboren, 1944 vergessen, gestorben, hat in den 20er Jahren viele Bücher vorgelegt und jetzt wieder neu von der Friedenauer Presse in einer sehr schönen Ausstattung aufgelegt. Das Haus in der Gasse, ein Buch, das von einem Patriarchen handelt, der sich eine junge Frau nimmt und möchte, dass alles sich um ihn dreht. Die Schwester seiner jungen Ehefrau, die junge Ehefrau hat alles andere gewollt, als diesen Don Lucio zu heiraten. Und jetzt hat man diese Ménage à trois plötzlich und die wird wörtlich genommen. Denn unser Don Lucio macht auch vor Nicolina, der Schwester seiner Ehefrau, nicht Halt. Das ist ein sehr, sehr düsteres Kammerspiel. Schonungslos wird beschrieben, diese Abhängigkeit dieser beiden Frauen. Und Maria Messina gibt keine Erklärung, gibt keine Lösungsansätze, sondern die beschränkt sich in diesem schmalen Roman darauf, dieses Elend wunderbar atmosphärisch zu beschreiben. Eine große Entdeckung.
Gehe ich bei allem mit. Bei mir hat es dieser Roman knapp nicht geschafft, aber eine großartige Wiederentdeckung. Unbedingt empfehlenswert. Mein Platz 6 lasse ich noch ein bisschen raus, weil der bei Ihnen später noch auftaucht. Mein Platz 5 ist Dana von Suffrins nochmal von vorn. Ja, Dana von Suffrin, die Münchner Autorin. Für mich eine großartige Entdeckung der vergangenen Jahre. Es ist ein ganz besonderer Familienroman, ein kleiner Familienroman, wie auch schon ihr Debüt Otto. Einfach großartige, geht's um zwei Schwestern. Also eine der beiden Schwestern ist die Erzählerin, steht etwas mehr im Mittelpunkt der Handlung. Deswegen, Vater ist gerade gestorben. Und dann wird eben quasi im Leben nochmal nachgeguckt, wer war dieser Vater für uns, wer war auch die Mutter. Es war keine sonderlich glückliche Ehe. Der Vater stammte aus Israel. Es geht hier also auch um jüdische Lebenswelten. Das Ganze ist, für mich ist Dana von Suffrin eine der großen Stilistinnen, würde ich fast sagen. Und sie war mit diesem Roman auf der Longlist des Buchpreises. Ich hätte sie sehr, sehr gerne auf der Shortlist gesehen. Und eine unserer größten Talente, muss man so ein bisschen pathetisch zu sagen. Ein sehr, sehr kurzweiliger Roman, ganz eigene Art und Weise beschrieben. Also es ist überhaupt, da ist in dieser Familiengeschichte ist nichts irgendwie harmonisch. Gott sei Dank, wir wissen ja, über glückliche Familien erzählt man nichts. Und trotzdem ist das ein Buch, das Ihnen nicht mit schlechten Gefühlen zurücklässt.
Sie haben nichts Falsches gesagt, Herr André. Das kann ich eindeutig bestätigen. Auch mir hat dieses Buch gut gefallen. Ich gehe in die irische Literatur gleich mit zwei Titeln. Platz 4 und Platz 3 sind bei mir von irischen. Und ein All-Time-Favorite von mir ist Colm Tobin, der große irische Erzähler, Jahrgang 55. Long Island ist die Fortsetzung eines großen Erfolges von ihm, Brooklyn, 2010 erschienen, verfilmt worden, war die Geschichte einer jungen Irin, Eilish Lacey, die in den 50ern, als die Not groß war, in Irland nach Amerika ausgewandert war, nach Brooklyn. Dort hat sie sich als junge Frau durchgeschlagen, hat einen italienischen Klempner geheiratet, ist dann einmal zurückgefahren nach Irland, hat sich dort verliebt, eine Affäre begonnen, obwohl sie verheiratet war, das flog auf, dann ist sie wieder sofort zurück nach USA, das war Brooklyn. Und jetzt sind wir 20 Jahre weiter in der Romanhandlung. Sie ist immer noch verheiratet mit Tony, sie hat zwei Kinder, aber sie wird am Anfang konfrontiert. Tony hat einen Seitensprung begangen bei seiner Tätigkeit als Klempner. Bei einem Hausbesuch hat er das Rohre verlegen zu wörtlich genommen. Und das wird nun Eilish mitgeteilt. Der betrogene Ehemann sagt, dass der Säugling wird im August geboren, den lege ich Ihnen vor die Türe, wenn Sie nicht da sind. Eilish ist schockiert, wird sie ihren Mann verlassen, will sie ihren Mann verlassen. Sie fährt, um sich zu erholen, zu einem Geburtstag wieder in ihr irisches Heimatdorf zurück. Und man ahnt es, da ist immer noch dieser Jim Farrell, mit dem sie in Brooklyn diese Affäre hatte, im Buch Brooklyn diese Affäre hatte. Die beiden kommen sich nahe. Da gibt es eine dritte Frau, Nancy, die hat Hoffnungen, Jim zu heiraten. Und es ist ein großartiger Liebesroman, weil er eben diese Balance über viele Seiten hält. Alle Figuren lügen, haben Schuld auf sich genommen, aber man weiß beim Lesen nicht, wem man eher zuneigt.
Wir haben den Roman hier ja besprochen und ich muss gestehen, ich höre Ihnen schon wieder sehr gerne zu, wie Sie über diesen Roman reden und dann wird er für mich gleich ein bisschen besser. Ist kein schlechter Roman, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das mit dem Rohrverlegen zum Beispiel, das war mir etwas zu deutlich, diese Metaphorik in diesem Roman.
Sie sind immer so sensibel.
Ich hab leichte Vorbehalte, aber wie gesagt, ich höre Ihnen sehr gerne zu. Es ist, wie Sie darüber reden. Ich glaube, Colm Teubin, den muss ich nochmal genauer und mehr lesen, ehe wir zu Ihrer zweiten irischen...
Wen haben Sie denn auf Platz 4?
Genau, da ein Autor, den ich wesentlich besser finde als Sie, aber ich glaube, Sie finden ihn auch nicht ganz schlecht. Also ja. Einer meiner Lieblingsautoren, Andrej Kubiček, Nostalgia, wunder, wunder, wunderbares Buch. Das Persönlichste von dem Autor, da erzählt er von seiner, der in Potsdam geborene, in Berlin lebende, in Potsdam aufgewachsene, mit 50er erzählt, ja, die Geschichte seiner Mutter, seiner aus Laos stammenden Mutter, die nach Deutschland kam als Fremde, die Sprache irgendwann sehr perfekt sprach und trotzdem sehr früh krank wurde. Es geht in diesem Roman auch um seinen Bruder, um seinen behinderten Bruder. Es ist alles relativ außergewöhnlich. Ist es für uns sowieso, wir sind beide in Westdeutschland sozialisiert, hier geht es viel um Ostdeutschland, aber hier war noch alles wirklich sehr speziell und ich finde, dass Andrej Kubiček das sehr, es ist überhaupt null, es ist nirgendwo irgendwo kitschig. Was soll an diesem Aufwachsen auch kitschig sein? Eben auch, es geht auch darum, dass man sieht ihm an, dass ein Elternteil eben nicht aus Mitteleuropa stammt. Es geht ein bisschen auch um Erfahrungen von Fremdenfeindlichkeit, aber vor allen Dingen geht es um diese Mutter und der Roman heißt Nostalgia. Nostalgie ist da aber eigentlich relativ wenig mit im Spiel. Es ist die anderen Romane von Coming-of-Age-Romane. Das hier ist auch ein Stück weit auch ein Coming-of-Age-Roman, wie alles eben bei Kubiček. Aber es ist eben noch etwas ganz anderes. Der Blick wird ein bisschen eben geweitet und weggelenkt vom eigenen Teenager-Dasein auf die Elterngeneration. Und das ist, es ist ein sehr, auch irgendwie ans Herz gehendes Buch. Das muss ich schon wirklich sagen. Mir hat das Buch irgendwie berührt.
Immerhin zu Ihrem Trost, Herr André, würden wir die Liste weiterführen, wäre bei mir Kubiček wahrscheinlich auf Platz 17 oder 18 immerhin gelandet. Das ist doch auch nicht ganz übel.
Ich glaube, Sie müssen noch ein bisschen mehr erkennen, wie toll der ist. Sie erkennen ja in Ihrem Platz 3 etwas, was ich in dieser Autorin einfach nicht zur Zeit nicht mehr erkennen mag. Ich mag sie auch, aber das neue Buch nicht so. Um was geht's, Herr Moritz?
Ja, das ist Sally Rooney. Das blöde Wort aufgreifend, ein Kultstar, ein Shootingstar der irischen Literaturjahrgang 91. Sie ist mit Büchern, Gesprächen mit Freunden, normale Menschen, zu der Verkörperung dessen geworden, was Zeitgeistliteratur, Lebensgefühlliteratur heißen mag. Das heißt, sie hat fast immer Helden in ihren 20ern, in ihren frühen 30ern. Es ist immer in Dublin, woanders sind wir nicht. Da passiert nicht viel, da wird geredet, da wird gemacht, getan, da wird über Gott und die Welt philosophiert, ein bisschen Gesellschaftskritik geübt. Man hat Beziehungen, die gehen wieder auseinander, man trinkt viel, man nimmt ein paar Drogen vielleicht zu sich, aber alles nicht stimmt. Das ist der Kern ihrer Bücher. Daran scheiden sich die Geister. Manche finden das belanglos. Mir hat immer gefallen an diesen Büchern, dass sie eben dieses vage Lebensgefühl, diese Haltung von Menschen, die keinen Platz im Leben bislang gefunden haben, keinen festen Platz, die darunter leiden, aber sich auch nicht festlegen wollen, dass sie das wiedergibt. Hier geht es konkreter etwas zu, auch dieses Thema spielt auch in einem neuen Buch Intermezzo eine wichtige Rolle. Es ist der Roman zweier Brüder, Peter und Ivan Kubek, ganz unterschiedliche Typen. Peter Anfang 30, Anwalt, scheinbar sicher situiert im Leben. Ivan, Zahnspangenträger, scheu, galt als Schachgenie. Das ist da nicht ganz so viel geworden. Immer noch ein sehr guter Schachspieler. Und wir verfolgen diese teilweise von Hass geprägte Brüderschaft. Der Vater ist gerade gestorben. Das nimmt vor allem Peter völlig mit, der danach völlig aus der Bahn. Peter gerät völlig aus der Bahn. Der ältere Bruder.
Ach so, ja, stimmt.
Der darf die Trauerrede halten, obwohl er dem Vater gar nicht so nahe stand. Ja. Und dann passiert für Ivan das Wunder seines Lebens. Er nimmt an einem Provinzschachturnier teil, gewinnt dort im Blitzschach alle 12 Partien natürlich. Margaret, eine 36-jährige Frau, in Trennung von ihrem alkoholkranken Mann lebend, die leitet dort das Kulturprogramm, dieses Gemeindezentrums in der Provinz. Und Wunder, oh Wunder, die beiden verlieben sich. Ivan kann sein Glück nicht glauben. Margaret hat Gewissensbisse, ich bin viel zu alt. Wenn das die Leute erfahren, dass ich eine Affäre habe mit diesem 23-Jährigen. Und es gelingt Sally Rooney, wie gesagt, diese Lebensentwürfe darzustellen. Peter gerät, wie gesagt, zwischen zwei Frauen stehend, völlig auf die, Anführungszeichen, schiefe Bahn. Und Ivan verzeiht ihm nicht, dass er seinen Bruder immer versucht, ihm reinzureden, ihn auch die Frau schlecht zu machen, die er plötzlich liebt. Das heißt, das ist ein Liebesroman, ein Roman, der für Sally Rooneys Verhältnis überraschend hoffnungsfroh auch endet, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Beim zweiten Lesen, ich habe ihn jetzt nochmal für eine Besprechung ein zweites Mal gelesen, dann nochmal besser gefallen hat als beim ersten Mal.
Diese Besprechung werde ich mir noch zu Gemüte führen. Ich finde die Ivan-Geschichte, diese Liebesgeschichte mit der älteren Frau, finde ich auch bezwingend. Vieles andere hat mir an diesem Roman nicht so gefallen. Ich fand ihn oft langweilig, aber vielleicht muss ich ihn auch noch ein zweites Mal lesen. Kommen wir zu meinem Platz 3, meine Autorin, die bei Ihnen nicht auftaucht, zu Vigdis Hjorth. Oder kurzer Einschub, hätte ich den neuen und dritten Band, in diesem Jahr auf Deutsch erschienen, dritten Band des Morgenröte-Zyklus, Morgenstern-Zyklus von Knausgard schon gelesen. Ich kam noch nicht dazu, ich habe es mir aufgehoben für die wirklich schöne Ferienzeit. Hätte ich Knausgard schon gelesen, wäre er wahrscheinlich sehr weit oben.
Sie glauben, obwohl Sie Vater sind von zwei Kindern, an Weihnachten lesen?
Stimmt,
können, liebe André.
Eigentlich ziemlich naiv, so wird's nicht sein. Also Vigdis Hjorth, ein falsches Wort, ist bei mir auf Platz 3. Und da sind wir eben bei diesem verteufelt guten und fesselnden norwegischen autobiografischen Erzählen, autofiktional, schreckliches Wort, wie auch immer. Oder vielleicht muss man da gar nicht Bezug drauf nehmen. Es geht in diesem Roman, der schon zum zweiten Mal jetzt in Deutschland erschienen ist, jetzt bei einem größeren Verlag, bei S. Fischer. Da geht es um eine Frau und ihre Missbrauchsgeschichte. Und das ist, was dieser Missbrauch mit ihr gemacht hat, was er in dieser Familie gemacht hat. Es wird am Anfang auf den ersten paar hundert Seiten fast, man ahnt früh, um was es geht, aber es wird gar nicht explizit genannt, wie sie sich an ihrem Peiniger abarbeitet, wie sie danach zu ihren Familienmitgliedern steht und stand, die ihr das nicht glauben können, nicht glauben wollen, aus nachvollziehbaren Gründen, weil man eben manches einfach nicht glauben möchte, weil es die eigene Beziehung zu dem Elternteil verändern würde für immer. Das ist hier meisterlich beschrieben und sehr intensiv würde ich diese Lektüre nennen. Das ist eines der intensivsten Bücher, das ich dieses Jahr gelesen habe. Vigdis Hjorth, ein falsches Wort.
Meine Nummer 2 ist bei Ihnen, ich blättere auf Ihrer Liste zurück, Nummer 6 immerhin geworden.
Genau.
Für mich war dann schon der deutsche Roman des Jahres. Ich will den Skandal in Anführungszeichen nachzeichnen. Clemens Mayer, Leipziger Autor, 10 Jahre an diesem Roman, die Projektoren gearbeitet, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchs, war der Favorit. Dann hat die Jury wohl nach mehreren Kampfabstimmungen sich für Martina Hefter entschieden. Nichts gegen Martina Hefters Roman, aber im Vergleich zu dem, was Clemens Mayer wagt, doch ein kleines Büchlein fast. Worum geht es? Ich kann 1060 Seiten jetzt nicht schildern. Es geht um den Versuch, das 20. Jahrhundert Macht, politischen Zerfall, Gewalt, Kriege auf ganz verschiedenen Zeitebenen einzufangen. Wir sind, ein wesentlicher Schauplatz des Romans ist Kroatien, ist das Velebitgebirge, die Seenlandschaft dort, diese prachtvolle Gebirgsszenerie. Dort begegnen wir Ende der 50er einem Cowboy, so wird er genannt, einem Serben, Jahrgang 29. Typisch Clemens Mayer übrigens, der Name dieses Cowboys fällt auf Seite 1020. Das hat er gemacht, um Rezensenten zu testen. Wer hält durch? Ich habe prompt 2, 3 Rezensionen gelesen, in denen steht, der namenlos bleibende Ich-Erzähler, dies ist falsch, er heißt Jovan.
Habe ich das etwa auch geschrieben?
Das habe ich bei Ihnen jetzt nicht nachgeprüft. Jovan. Lesen Sie Ihr Exemplar, schlagen Sie Seite 1020
also,
auf.
Ich habe
dort
dieses,
wird Jovan.
Ich
prüfe
dieses,
Ihren Text nochmal.
Ich habe dieses Bergmassiv wirklich erklommen. Ich habe diesen Roman selbstverständlich. Aber es kann auch sein, dass es mir trotzdem, eigentlich kann
Sie prüfen das bitte nachher nochmal, wenn wir auseinandergehen. Wie gesagt, wir sind in den 50ern dort, wir sind in den 60er Jahren dort, als die berühmten Karl-May-Filme mit Lex Barker und Pierre Brice genau dort gedreht werden. Wir sind dann wieder in den 90er Jahren, in den frühen 90ern dort, als der Jugoslawienkrieg, als das Wunder Jugoslawien zerbricht nach Titos Tod. Und plötzlich finden dort die wüstesten Kriege, dieses Vielvölkerstaates, Ex-Vielvölkerstaates Jugoslawien. Deutsche Nationalisten eilen den kroatischen Nationalisten zur Hilfe. Wir haben das Thema Rechtsradikalismus in Deutschland plötzlich auch eingearbeitet. Es ist eine Liebesgeschichte, die eingebaut ist. Es wird Karl May natürlich als Figur, spielt eine wichtige Rolle. Wenn schon, denn schon Dr. May immer genannt, den wir am Anfang gleich in einer psychiatrischen Anstalt erleben. Also ein riesiger, großer Roman, ein Roman, der nochmal Großes wagt, ein Epos, wie man es kaum unter deutschen Gegenwartsautoren mehr findet. Deswegen für mich der Roman, der deutsche Roman des
Jahres. Ich gehe in wirklich allem mit und auch was Ihre Frankfurter Erörterungen angeht, in jedem Fall. Es ist schade, dass es nicht, dass Clemens Mayer dafür nicht belohnt wurde. So, jetzt Butter bei die Fische, Platz 2 bei mir ist ein Roman, der bei Ihnen irritierenderweise nicht auftaucht. Ich muss dazu sagen, das ist ein Roman.
Er hätte es aber gut schaffen können, das muss ich deutlich sagen.
Nathan Hills Roman Wellness, das ist, glaube ich, aus der ersten, das ist ein Januar-Roman und ich sage das jetzt gar nicht irgendwie mit Unterton, es ist einfach so, wir lesen jedes Jahr wahnsinnig viel und manchmal verblassen dann die Erinnerungen oder vielleicht sind die Leseeindrücke von Romanen, die man im Juni, Juli, September oder auch im Oktober erst, die sind einfach noch ein bisschen frischer. Ich habe mich zum Glück an Nathan Hills großen Eheroman erinnert. Da geht es um Jack und Elizabeth, zwei Künstler, also er zumindest ist ein Künstlertyp, der dann später in der Lehre ist und arbeitet. Und es ist ein Eheroman, die haben ein Kind zusammen und sind plötzlich treten sie nur noch ein bisschen auf der Stelle, was diese Ehe angeht. Und davon erzählt dieser Roman, er tut es teilweise sehr ironisch, er greift sehr weit aus in die Wielanden, die sich kennen. Jetzt sind sie im Jetzt, beziehen gerade eine neue Wohnung, kaufen die sich, glaube ich, und im Chicago, glaube ich, angesiedelt, im Speckgürtel. Und erzählt aber sehr genau, wo kommen die eigentlich her. Sie, Elizabeth, ist die Tochter aus sehr reichem Hause. Er stammt von Farmern, glaube ich, ab. Ja, sehen Sie, jetzt, ich möchte aber gar nicht so, ich glaube, ich rede es weiter nicht darüber, denn Stichwort verblassende Erinnerungen. Es ist ein sehr dickes Buch, das mich auf jeder Seite gefangen genommen hat, weil es eben, das ist ja ein Klassiker-Thema, ne? Ein Eheroman, das ist nun wirklich nichts Neues.
Aber er ist sehr gut gemacht. Ich habe ihn auch in angenehmer Erinnerung. Vor allem manche Szenen, darüber haben wir damals, glaube ich, hier im Podcast gesprochen, habe ich nie vergessen, wie Elizabeth versucht, ihrem Sohn beizubringen, ja, gesunde Sachen zu essen. Das ist eine wunderbare, über mehrere Seiten sie erschreckende Szenerie. Allein deswegen habe ich diesen Roman sehr gerne in Erinnerung.
Ich mache mit meiner Nummer 1 weiter. Und dann,
bei mir Platz 8 immerhin.
Genau, was ich sagen. Meine Nummer 1 war bei Ihnen Platz 8. Ich muss sagen, dass die Pulitzer-Preisträgerin Barbara Kingsolver war ja mit ihrem Roman, um den es hier geht, Demon Copperhead, war sie ja bei Ihnen zu Gast. War eigentlich, für mich war das einer der Höhepunkte. Ich konnte der Lesung im Magazin Kühne leider nicht beiwohnen. Ich war verhindert. Ich bereue das aber sehr. Also ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Für mich einer der literarischen Höhepunkte in Hamburg in diesem Jahr, Herr Moritz. Toll, dass Sie die da hatten. Also Barbara Kingsolver ist jetzt natürlich auch ein paar Monate später ist auch ein Frühjahrsroman, natürlich nochmal irgendwie, man muss nicht immer Aktualität herbeifaseln, den Roman, den kann man auch ganz ohne Trump lesen, selbstverständlich. Trotzdem geht es hier ein bisschen, der Roman spielt in den Appalachen, in Appalachia, das ist so die Gegend, die Barbara Kingsolver sehr gut kennt, das ist auch die, das sagt man ja, das sind die Leute, die jetzt eben diesen Mann, der jetzt zum zweiten Mal leider Präsident geworden ist, auch wählen. Das ist so ein bisschen die White Trash auch. Das sind die einfache Leute vom Land. Und hier geht es speziell in diesem Roman, der ganz deutlich, ganz klar an Charles Dickens angelehnt ist. Da geht es um unseren Helm, Damon Fields, der am Anfang ist er noch kein Waisenkind, später dann relativ früh dann schon. Es geht hier ganz klar um die Opioidkrise. Es geht darum, was macht die, hat die mit diesem Land gemacht. Es sind sehr viele Elendsszenen dabei, aber auch vor allen Dingen, wie schlägt sich Damon Fields durch, unser Held Damon Copperhead, wie schlägt er sich durch, welche Menschen lernt er kennen, welche Lieben erlebt er, wie geht er damit um, dass er eben vaterlos, mutterlos aufwächst, wer ist seine Ersatzfamilie, und das ist für mich einfach, ich habe damals, glaube ich, über mal eine Rezension geschrieben, so wegen dieser Bücher liebt man das Lesen oder hat das Lesen einst lieben gelernt. Das sind ein großer realistischer Roman, ein Page-Turner schlechthin und ist übrigens auch Nathan Hill. Ich habe mich in diesem Jahr, wie ich jetzt gerade feststelle, sehr stark auf diese sehr szenisch erzählende amerikanische Literatur, auf die Seite dieser Literatur geschlagen. Und ich habe das auch gerne getan. Es ist also sowohl Nathan Hill als auch Barbara Kingsolver sind wirklich für mich große, tolle Romane, die ich allen ans Herz lege, die wirklich einfach gerne lesen.
Nein, ich kann Ihre Sympathie für Barbara Kingsolver sofort nachvollziehen. Man muss übrigens Charles Dickens, David
Copperfield.
Dankeschön. Copperfield, bei Copperhead, ich war ganz durcheinander. Ja, ja, ja. David Copperfield nicht gelesen haben, aber man kann es übrigens, jetzt dies als kleine Serviceleistung noch dazu, sie ist jetzt gerade erschienen bei Rowohlt nach vielen, vielen Jahren, eine Neuübersetzung von David Copperfield, von Melanie Waltz, die hat Charles Dickens dicken Roman jetzt neu übersetzt. Also man kann, wenn man an Weihnachten gar nichts zu tun hat, erst Charles Dickens lesen und dann Barbara Kingsolver.
Ihre Nummer 1, ja. Die habe ich gar nicht gelesen und ich bin sehr gespannt, was Sie
dazu sagen. Da habe ich Sie geschont, liebe André, habe ich Sie geschont. Dolores Prato unten auf der Piazza ist niemand zählt, ähnlich wie Maria Messina, die bei mir Platz 5 war, zu den italienischen Entdeckungen des Herbstes. Das ist ein sensationelles Buch. Man muss drei Sätze zur Autorin sagen. 1892 geboren, uneheliches Kind in Rom, zu Pflegeeltern gekommen, sehr früh in ein Internat gekommen, Journalistin, dann mit 70 begonnen, erste Bücher zu schreiben, die sie dann im Selbstverlag verlegt hat. Mit 80 beginnt Dolores Prato diesen Roman zu schreiben. Der ist 5 Jahre später fertig, das ist 78. Der Einaudi Verlag in Turin nimmt ihn an. Die Lektorin war damals die bekannte Schriftstellerin Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg sagt, das ist ein tolles Roman, wir können es so auf gar keinen Fall veröffentlichen. Viel zu lang, passiert zu wenig. Der Roman erscheint 1980 um sage und schreibe 2/3 gekürzt von Natalia Ginzburg. Dolores Prato ist wahrscheinlich zähneknirschend froh gewesen, überhaupt das noch zu erleben. Sie war damals schon über 80. 1983 stirbt Dolores Prato. 1997 erscheint dieser Roman erstmals in der kompletten, ungekürzten Fassung.
Wie viele Seiten?
In der deutschen Fassung 970 Seiten.
Deswegen geschont,
sehr. Und jetzt hat der Hansa Verlag, das ist eine der mutigsten Taten, muss ich sagen, in der Übersetzung von Anna Leube, die Großartiges geleistet hat, Nachwort Esther Kinski, diesen Roman aufgelegt. Worum geht es? Das ist in dem Fall ganz einfach und ganz schwer zu erzählen. Es ist ein völlig handlungsarmer Roman. Dolores Prato erinnert sich als 80-Jährige an ihr Aufwachsen als Dolores in Treia. Das ist ein Ort in den Marken in Mittelitalien. Und der Roman tut nichts anderes. Ein einsames Kind, es wächst als Pflegekind auf bei Onkel und Tante, einem Geschwisterpaar, die sich aber nicht wirklich um sie kümmern. Das Kind ist einsam, verstoßen. Und was macht das Kind in dieser Verzweiflung, dieser Einsamkeit? Es betrachtet die Dinge. Es beschreibt die Dinge, es sieht die Dinge, es nimmt die Dinge wahr. Das heißt, dieser Roman besteht in weiten Teilen daraus, dass wir diesen Ort Treia, die Umgebung, jede Schublade, jeden Schrank, jedes Kleidungsstück erzählt bekommen in einer wunderbar sinnlichen Sprache. Wie wird Tomatenmark hergestellt? Was sagen Polenta-Gerichte über den sozialen Status dort in Treia? Was heißt es, wenn die Katzenklappe an einem Haus vorne ist? Was heißt es, wenn die Katzenklappe an einem Haus hinten ist? Also auch ein sozialer Roman, ein kulturgeschichtliches Dokument über verlorene Bräuche, verlorene Rituale. Die Menschen sagen mir nichts, heißt es in diesem Roman einmal. Die Dinge sprechen mit mir. Also es ist ein Buch, das natürlich an Peter Kurzeck, Esther Kinski schreibt, das im Nachwort erinnert, in dieser Detailbesessenheit an Marcel Proust, natürlich erinnert, auch aus den gleichen Gründen. Es ist ein Roman, auf den man sich einlassen muss. Entweder nach 50 Seiten ist man in diesem Kosmos drin und man will weiter lesen, obwohl fast nichts passiert. Wir erleben sie, wie sie in die Schule geht, von einer Klasse in die nächste aufsteigt. Mehr passiert da eigentlich nicht. Und ganz typisch, das ist auch ein Kinderlied anspielend, das die kleine Dolores immer gesungen hat. Unten auf der Piazza, da wären in anderen Romanen, die hießen Unten auf der Piazza ist der Teufel los oder was weiß ich. Hier passiert nichts, weil niemand da ist und deswegen wird alles beschrieben, was nicht niemand ist.
Ach, ich mag einfach euphorisches Sprechen über Literatur. Sie machen mir literarisch den Mund wässrig. Es ist, glaube ich, fast utopisch, dass ich das mal nachhole, aber ich sollte es eigentlich tun. So.
Vielleicht sind Ihre Kinder mal bei Verwandten untergebracht über Weihnachten, Silvester.
Ja, Sie wissen doch, wie es wieder ist im nächsten Jahr. Dann kommt wieder so viel anderer, neuer Kram, den man lesen muss. Aber es ist ja auch guter Kram, wie diese beiden Listen von uns hier beweisen. Zum Schluss, glaube ich, von uns beiden noch ein Spezialgeschenketipp von mir. ein Hinweis. Ich würde jetzt gerne sagen, das ist der super allerbeste, tollste Krimi des Jahres. Kann ich aber so nicht sagen, weil wir beide wissen es, glaube ich, ich bin gar nicht so der Krimi-Leser. Ich bin aber froh, dass ich in diesem Jahr Thomas Knüvers Krimi-Debüt Das Haus, in dem Gudelia stirbt, gelesen habe. Das, so stelle ich mir einen Krimi vor und vielleicht auch gerade deswegen, weil es, wie der Autor auch selbst sagt, und dass es gar kein richtiger, klarer Krimi ist. Es ist aber ein sehr spannender Roman, in dem es um ein totes Kind geht, das um den Sohn Gudelias, der vor 30 Jahren, als die Romanhandlung einsetzt, gestorben ist. Und darum, wie er gestorben ist, was mit ihm passierte, das wird am Ende hier aufgelöst. Erzählt wird hier auf drei Erzählebenen. In der Erzählgegenwart haben wir es mit einer großen Flut zu tun. Da treiben dann auch mal tote Tiere am Haus vorbei, an diesem Haus, in dem Gudelia stirbt. Und das ist, gerade für einen Debütanten ist das ein sehr souverän komponierter Roman, der auch vielen Leuten, vielen professionellen Lesern sehr gefallen hat, die eben mehr Krimis lesen als ich. Also für Krimileser ist das eine der Entdeckungen des Jahres. Thomas Knüvers, Das Haus, in dem Gudelia stirbt, eine klare Geschenkempfehlung von mir. Wenn Sie jemanden kennen, der gerne ein Krimi mal wegsuchtet, da, das hier ist der Richtige.
Ich habe so viele dicke Romane gepriesen und gelobt, deswegen ein ganz anderes Büchlein zum Abschluss. Ein Buch, das heißt Cartoons zu Weihnachten. Das sind Cartoons des bekannten Cartoonisten-Duos Haug und Bauer, die man aus der Taz, aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kommt. Und Antje Kunstmann, der Münchner Verlag, macht aus deren Best-ofs immer wunderschöne Leinenbändchen, klein, schnuckelig in die Hand zu nehmen. Und man hat hier, ich habe sie nicht gezählt, vielleicht 50, 60 wunderbare Cartoons, die alle mit Weihnachten zu tun haben. Mir besonders gefallen hat Weihnachten bei geizigen Eltern. Das hat mir als Schwaben gefallen. Da macht das Kind ein großes Paket unter dem Baum auf. Und was ist in diesem Paket drin? Wie immer haben die Eltern gespart. Es ist Papa als Weihnachtsgeschenk, der sich in dieses Paket gelegt hat. Und das Kind ist wie immer natürlich enttäuscht. Oder auch sehr schön Weihnachten, vor Weihnachten beim Weinhändler. Ein Mann kommt in eine Weinhandlung und sagt, ich suche einen guten Rotwein. Und der Mann, der Verkäufer, sagt, das sagen Sie alle. Dann sagt der Kunde, aber Sie kennen mich doch gar nicht. Bringen Sie mir den besten Rotwein. Und der Weinhändler beugt sich zur Seite und denkt, dass dieser Trick immer noch funktioniert und jetzt er den teuersten Rotwein verkaufen wird an diesen Mann, der Sozialprestige haben will an Weihnachten. Also wunderbare, köstliche Cartoons zu Weihnachten. Haug und Bauer zum Zwischendurchlesen, zum Verschenken, sehr gut geeignet.
Wir schließen dieses Next Book Please Jahr mit Rotwein. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Rainer Morris und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir haben Ihnen noch ein paar Geschenketipps, Sie auf den letzten Metern vor Weihnachten mit auf den Weg gegeben. Wir wünschen Ihnen auch über die schönen und ruhigen Tage, die dann vielleicht teilweise wirklich auch mal ruhig sind, ein gutes Lesen und kommen Sie gut. Und so weiter und so fort. Sie wissen schon, wir hoffen, Sie sind auch nächstes Jahr wieder mit dabei und bleiben uns treu. Genau, bis dahin.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.